Herzlich willkommen bei Meditation Coaching in Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. In der heutigen Folge spreche ich mit der Musikmanagerin und frisch gebackenen Autorin Marina Busunashvili über ihr neues Buch Die Bossin und vor allem darüber, wie gelebte Leidenschaft unsere vermeintlichen Schwächen zu großen Stärken macht. Viel Freude damit. Marina Busunashvili ist frisch gebackene Autorin. Ihr erstes Buch halte ich hier gerade in der Hand. Das heißt Die Bossin, von der Hood an die Spitze des Musikbusiness. Und was erstmal klingt wie ein sehr plakativer Titel, ist natürlich auch bewusst so gewählt und auch ein bisschen provokant plakativ gewählt. Aber der Inhalt dieses Buches ist sehr, sehr intens und sehr tiefgreifend. Marina erzählt in 20 Kapiteln über 20 einschneidende Erlebnisse, Erfahrungen und vor allem Lehren, die sie aus ihrem Leben, aber auch ihrer Zeit in der Musikindustrie gezogen hat. Und wie ihr auch in diesem Gespräch hören werdet, waren Mentorinnen und Mentoren, also Menschen, die Marina gesehen haben, die sie gefördert haben, immer wahnsinnig wichtig in ihrem Leben und in ihrem Werdegang und haben sehr geholfen. Und jetzt hat sie den Schritt dazu gemacht, selbst so eine Mentorin zu werden, also selbst ihre Erfahrungen, ihr Leben und die Lehren, die sie daraus mitgenommen hat, mit anderen Menschen zu teilen. Ich kenne Marina seit vielen Jahren. Ich habe selber mit Marina zusammengearbeitet bei mehreren Kampagnen, unter anderem auch bei meinem jetzigen Album Unzerstörbarer Sommer. Sie hat mich unterstützt auf der Presse- und Promotion-Seite, also hat sich mit mir viele Ideen für die Kampagne überlegt und ich vertraue ihr sehr und ich bin ein großer Fan von ihr. Und das Schöne ist, dass Marina eins von meinen 10 Rap-Gesetzen, nämlich die Nummer 7, du musst Hip-Hop lieben, als wärst du immer nur Fan geblieben, wahnsinnig verinnerlicht hat, schon auch bevor sie 10 Rap-Gesetze kannte und sie aus einer großen Position von Leidenschaft, von Involviertheit, von Passion ihre Sachen macht. Ihr Buch beinhaltet durchaus sehr, sehr taffe Themen. Marina ist auch eine sehr taffe Frau, aber nicht nur taff, sondern sie ist auch sehr sweet. Wir sprechen auch darüber, wie man das beides zusammenbekommt. Ihr Buch behandelt auch sehr große persönliche Schicksalsschläge, ganz vieler verschiedener Natur. Also ihr könnt euch auf jeden Fall auch schon ein kleines bisschen warm anziehen, wenn ihr dieses Buch lest. Und wir sind in diesem Gespräch aber direkt eingestiegen. Und wir haben direkt mit der Frage eröffnet, wie wir in einer so verrückten Welt gleichzeitig stark sein können, aber trotzdem unsere Schwächen, unsere vermeintlichen Schwächen nicht kaschieren müssen. Und wir sind immer wieder dabei gelandet, dass Marina davon gesprochen hat, dass wir unsere Leidenschaft, unsere wahre Leidenschaft entdecken können und von der aus dann starten können und uns dann gar nicht mehr so viel Sorgen machen zu müssen. Wie das klappt, wie es bei Marina geklappt hat, was ihr geholfen hat und was sie als nächstes glaubt, was die Herausforderung in der jetzigen Situation sein könnte. Über all das haben wir gesprochen. Viel Freude mit diesem Gespräch. Das Buch von Marina Busunashvili, Die Bossin, ist jetzt draußen. Klare Empfehlung. Enjoy. Liebe Marina.
Lieber Mike.
Herzlich willkommen bei Meditation Coaching in Life.
Danke dir. Es ist voll schön, dass ich hier sein darf.
Sehr, sehr, sehr gerne. Es freut mich sehr. Du bist ja eigentlich schon länger eine Wunschkandidatin von mir für den Podcast. Und allerspätestens jetzt natürlich mit dem Buch. Es passt jetzt super zusammen. Und ich würde gerne direkt ins Eingemachte gehen. Und zwar, für mich ist in deinem Buch ein großes Thema die Auseinandersetzung mit, in Anführungsstrichen, Schwäche und in Anführungsstrichen Stärke. Ich habe auch jetzt nochmal das entsprechende Kapitel eben aufgeschlagen, aber das zieht sich ja oft durch. In diesem Business, in dem wir uns bewegen, ne? Männerdomäne und auch irgendwie auch harte Bandagen oft und unschöner Umgangston und so weiter und so weiter. Aber auch in der Gesellschaft, in der wir uns bewegen, wie gelingt es, stark zu sein, seinen Scheiß durchzuziehen und auch gegen Widerstände zu gehen und auch mit Schicksalsschlägen umzugehen? Und dabei aber nicht komplett zu versteinern und zu verknöchern, sondern irgendwie offen zu bleiben. Wahrscheinlich können wir uns ja über 40 Minuten unterhalten. Mhm. Aber Vielleicht hast du auch in den ersten zwei Sätzen direkt die Antwort für uns alle da draußen. Wie gelingt uns das? Oder wie gelingt dir das? Wie ist der Weg?
Ich glaube, was ich gelernt habe über die Jahre, dass Stärke und Schwäche nichts damit zu tun hat, wie wir uns durchsetzen können. Ich glaube, dazu ist es viel wichtiger zu sagen, was ist meine Haltung, was sind meine Werte, was ist meine Moral, was sind die Vorstellungen, was ist mir wichtig. Und wenn ich das weiß und davon nicht abkomme sozusagen, dann kann ich mich durchsetzen, auch in schwierigen Situationen, entweder im Privaten oder auch im Beruflichen. Was ich halt gelernt habe, ist, früher dachte ich, ich kann das nur machen, wenn ich auf den Tisch haue, laut bin und Stärke zeige und Schwäche nicht zulasse, weil ich das Gefühl hatte, besonders in der Branche, werde ich nicht ernst genommen, wenn ich Schwäche zeige. Oder es darf gar keiner wissen, dass ich auch Schwäche habe. Aber das ist totaler Bullshit, weil es geht auch in schwachen Momenten oder wenn es dir nicht gut geht. Oder guck mal, die Welt ist auch, ehrlich gesagt, manchmal so scheiße, du kannst nicht morgens aufstehen und dir geht's gut. Das ist einfach so. Aber die Moral, die Haltung, die Werte, die ich habe, davon komme ich nicht ab. Das heißt, in jeder Minute, in der ich mit anderen Menschen zu tun habe, ob im Privaten oder im Beruflichen, wenn ich merke, dass das einfach gegen meine Haltung spricht, dann setze ich mich auf jeden Fall durch. Ohne laut zu sein, ohne stark zu sein, sondern einfach, weil ich da ruhe ich schon in mir selber, zu wissen, das ist das authentische Ich. Alles, was ich jetzt machen würde, was nicht authentisch ich ist, egal ob ich weine oder lache, ob ich laut oder leise bin, aber wenn ich es nicht fühle, dann betrüge ich mich selber. Und das ist so diese ehrliche Beziehung zu dir selber, die hilft dir, dich durchzusetzen.
Gab es für dich einen Schlüsselmoment, in dem du dir bewusst geworden bist, okay, das ist mein authentisches Ich und das ist das, wozu ich auch stehen kann. Denn vielleicht ist es manchmal gar nicht so einfach, für sich selber rauszufinden, wer bin ich eigentlich wirklich authentisch, weil es so viele Einflüsse gibt. Meine Umwelt sagt das, meine Familie erwartet das von mir und so weiter und so weiter. Und oft ist man in diesem Spannungsfeld und oft hat man ja vielleicht auch das Gefühl, das, was ich vielleicht denke, was authentisch ist, das darf ich nicht. Mhm. Das wird, dann werde ich verstoßen, das wird nicht geschätzt, wie stehe ich dann da und so weiter. Was war das für dich, wirklich für dich irgendwie zu erkennen, rauszuarbeiten? Okay, nee, das bin ich, das sind meine Werte und dafür stehe ich auch und dafür möchte ich stehen und das ist auch richtig so.
Ich glaube, zum einen muss man sagen, dass ich Pech und Glück gleichzeitig hatte, weil ich wurde schon in der Familie, also nie verstoßen, aber ich war schon in der Familie ein Outsider, so mit meinen Werten und mit meiner Haltung. Mein Vater war es tatsächlich auch. Also ich habe sehr viel von meinem Papa mitgenommen. Ich wurde als kalt betitelt, als jemand, der herzlos ist. Oder es gab ganz viele Situationen, wo man einfach, weil ich für mich eingestanden bin, das eher so als kühl und kalt und berechnend gesehen hat. Das heißt, ich kannte das schon als junges Mädchen. Deswegen weiß ich gar nicht, ob da irgendwann ein Moment war. Aber das Krasse war, so in den letzten 5 Jahren waren wirklich die wichtigsten Momente, um das nochmal rauszufinden. Mhm. Weil auf der einen Seite, weißt du, meine Mama war verstorben, also so meine ganze Familie war weg. Ich war so irgendwie, ich habe mich schutzlos gefühlt und musste auf einmal mich viel mehr mit mir selber beschäftigen und auch aufarbeiten. Dann hatte ich diese neue Position bei der Sony und hatte da auch richtig dolle Lust, habe mir richtig Mühe gegeben mit einem Coaching, so rauszufinden, wie motiviere ich Menschen, wie lerne ich, was Menschen motiviert, um ein besserer Chef zu sein sozusagen und nicht durchzusetzen, was ich möchte. Und dann kam halt ein Mensch, der immer wieder gesagt hat, du bist zu das, du bist zu laut, du bist zu stark, du bist immer falsch. Und dann habe ich ganz, ganz viel Zeit investiert, weil ich mich komplett verloren hatte. Ich wusste gar nicht mehr, okay, ich weiß, vorher war ich zu aggressiv und habe Schwäche nicht zugelassen und habe meine Werte und meine Haltung eher mit Kampf, mit dem Kampf sozusagen vermittelt. das ist jetzt falsch, aber das bin ich auch nicht und so. Und dann irgendwann bin ich zusammengebrochen, hatte mein Coaching mit der lieben Franzi und da war dann auch klar in dem Gespräch, du kannst, also dieses authentische Ich zu sein, wer ich bin und rauszufinden, wer ich wirklich bin, darüber haben wir auch in meinem Podcast gesprochen, diese innere Reise, die ganz wichtig war, die ich vorher nicht gemacht habe. Diese innere Reise kann aber oder darf nicht gestört werden von Stimmen, die es nicht gut mit dir meinen. So, weißt du, also gute Kritik versus schlechte Kritik sozusagen. Ja, ja. Und du musst da wirklich abschätzen können, was du annimmst. Und ich habe da sehr viel Einflüsse zugelassen.
Du meinst gerade äußere Stimmen, genau. Nicht innere Stimmen, sondern genau. Äußere Stimmen.
Genau, die äußeren Stimmen. Und die habe ich dann abgeschaltet. Und dann habe ich mir wirklich Gedanken gemacht, will ich denn eigentlich so sein wie dieser Mensch oder wie Menschen mich haben wollen? Mhm. Weil damit fühle ich mich auch nicht wohl. Und dann ist es einfach deutlich geworden, dass ich überhaupt, es stimmt alles mit mir. Es stimmt alles mit mir. Mhm. Aber in der Runde der Diversität der Persönlichkeiten, muss einfach akzeptiert werden, dass ich bin, wie ich bin, während ich ja auch akzeptiere, dass jemand introvertierter ist als ich oder vielleicht weniger emotional oder so, weißt du? Mhm. Mir ist irgendwann einfach bewusst geworden, dass die Menschen einen gerne so hätten, wie es für sie gut ist, manchmal. Und das kann ich nicht, das biete ich nicht. Mhm. Und ich nehme Menschen auch genauso an, wie sie sind. Und da war für mich klar, es stimmt alles mit mir. Es ist einfach nur vielleicht nicht dein Bier, wie ich bin, sozusagen. Und ich bin nicht zu stark, ich bin auch nicht zu laut, ich bin zu gar nichts. Ich bin einfach ich. Und da habe ich mir geschworen, dass ich genauso bleibe. Außer es gefällt mir selber nicht. Mhm. Weißt du, wie ich meine?
Mhm, klar. So. Wie kommunizierst du das dann anderen Menschen? Die eigene Erkenntnis ist das Wichtigste, glaube ich, ne? Ist der Kern. Ja. Und dann kommt ja, okay, wie gehe ich damit raus? Wie kommuniziere ich das anderen Menschen? Und da geht es ja auf der einen Seite darum, Grenzen zu ziehen, zu sagen, ey, bei mir kommt ihr hier nicht weiter, weil ich bin mir wert, das zu verteidigen. Auf der anderen Seite versucht man ja auch, also möchte man ja auch gut mit Leuten zusammenarbeiten und so weiter. Also wie gelingt diese Kommunikation mit anderen? Und wo gab es da vielleicht auch Leute, von denen du dich einfach lossagen musstest, wo du sagen musst, pass auf, ey, wenn wir so miteinander sind, dann bin ich raus. Also als du das für dich selbst erkannt hast, ne, wie war dann die Kommunikation nach außen und hat es dann irgendwie geknallt oder ist es irgendwie easier geworden oder beides, weißt du, wie ist das passiert?
Boah, geknallt hat es ja schon immer bei mir. Also guck mal, man muss dazu sagen, ich hatte halt eine Sache, die mich, also ein Glück, das ich hatte, dass ich in meinem Künstlerinnen-Netzwerk schon immer mit Künstlerinnen wie dir und anderen gearbeitet habe, die sowieso menschlich total meiner Haltung entsprochen haben oder mich auch so akzeptiert haben, wie ich bin. Ich hatte diese Probleme nie mit Artists oder Talents. Also das war schon immer entweder total auf Augenhöhe oder man hat gar nicht miteinander gearbeitet. So. Für mich war es eher so, dass es Menschen im Business grundsätzlich gab, die das total toll fanden, dass ich mich so durchsetzen konnte oder dass ich auch so kommuniziert habe. Und es gab Menschen, die fanden es natürlich total scheiße, weil, guck mal, wenn du in der Branche arbeitest, egal in welcher Branche du arbeitest, wenn du, das ist ein People's Business und es gibt ist einfach so eine Grundregel, die keiner ausspricht. Eigentlich ist es ja so, dass jeder gerne hätte, dass es so läuft, wie er möchte oder sie möchte. Habe ich natürlich auch so. Aber es ist immer viel leichter, Menschen da zu treffen, wo man denkt, dass man sie am einfachsten trifft. Und bei mir war es meine Stärke, die mir als Ego, als zu großes Ego diagnostiziert wurde. Und dieses Kommunizieren von, okay, weißt du was, hier ist eine Grenze, das kam gar nicht, weil ich mich selber dazu aufgerafft habe. Es ist tatsächlich passiert, weil ich zusammengebrochen bin, Patrick Muschazzi angerufen habe, gesagt habe, ich muss leider kündigen. Ich passe hier nicht rein, ich bin nicht corporate, ich kann nicht mehr an mir arbeiten, ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich noch tun soll. Und er einfach wirklich zu mir gesagt hat, so, ob ich, also er hat mich wirklich gefragt, ob ich behämmert bin, so, wie ich dazu komme, mich ändern zu wollen, weil ich ja genauso, wie ich bin, gut bin. Und mir dann darüber Gedanken zu machen, weil auf einmal öffnest du deine Augen und du guckst dich so um und es gab so viele Menschen, so, weißt du, auch ein Kollege wie Markus Hartmann oder so, der Ariola ganz lange geleitet hat. Menschen, mit denen du zusammenarbeitest, die dich dafür schätzen, dass du so bist, wie du bist. Und du dachtest so, hä, okay. Die kommen, also die Menschen, die du selber respektierst, die kommen alle damit klar, dass du so, dass du Grenzen hast, dass du so kommunizierst. Und es gibt Menschen, die das nicht können. Aber dann ist mir bewusst geworden, dass das nicht mein Problem ist. Und es ist nicht mein Komplex. Weißt du, wenn ich eine Grenze ziehe, weil Menschen meine Haltung nicht akzeptieren, dann ist das nicht mein Problem. Und ich war ja schon immer so, und ich beschreibe das ja auch im Buch, wenn ich Jobs verliere oder Menschen verliere wegen meiner Haltung oder meiner großen Klappe oder irgendwas, dann kann ich damit leben. Wenn ich es nur für mich kaputt mache, weißt du, wie ich meine? Wenn ich dadurch auf Dinge verzichten muss. Ich will es nicht für andere kaputt machen. Für mich kann ich damit leben. Und oft muss ich einfach, und das musste ich schon immer, diese Waage mir angucken. In den Situationen könnte ich es jetzt für mich nur kaputt machen oder kann ich auch meinem Künstler damit schaden?
Ja, ja. Mhm.
So, und da meine ich, da war halt oft das Glück, dass ich glaube, vielleicht nur zweimal in meiner ganzen Karriere ist das passiert, dass jemand nicht dieselbe Haltung wie ich hatte. Ganz oft war es so, wenn ich dann das Gespräch geführt habe, mein Gegenüber gesagt hat, sehe ich genauso, machen wir so. Und dadurch habe ich mich immer aufgehoben gefühlt, zu wissen, meine Haltung ist in Ordnung und ich kann es durchsetzen. Und die Menschen, die damit nicht klarkommen, dass ich so Grenzen setze und es kommuniziere und sage so, ey, bis hierhin und nicht weiter und ich verändere mich übrigens nicht und du kannst mir nicht nochmal sagen, dass meine Persönlichkeit zu stark ist oder dass ich zu laut bin oder zu viele Ideen habe oder so. Du akzeptierst einfach nicht, wer ich bin. Du akzeptierst auch meine Passion nicht. Hm. Weißt du, also du akzeptierst nicht, dass ich einfach nicht bin wie du. Weil in jeder Branche ist es so, der eine bringt mehr mit, dass er analytischer ist, der andere hat irgendein anderes tolles Wissen. Meine Superpower ist halt dieses Fansein.
Hm.
Und dazu gehört nun mal viel Emotion und Passion und Leidenschaft und auch mal nach vorne rennen und für seine Idee kämpfen. Und wenn andere Menschen damit ein Problem haben, habe ich gelernt, dass ich mir nicht mehr, die erste Frage darf nicht immer sein, habe ich was falsch gemacht?
Hm.
Liegt es an mir? Weil das tun wir immer. Wir fragen immer als erstes bei uns.
Es ist ja auch, es ist emotional eine ganz schwierige Sache, wenn man für etwas brennt, wenn man Passion hat, wenn man was machen will, wenn man sich äußert, wenn man rausgeht und dann immer wieder gesagt bekommt, du bist zu viel, du bist zu laut, du bist zu bla. Weil was da auf der Metaebene bei uns dann ankommt, ist ja halt irgendwie so, deine Leidenschaft ist schlecht, mhm. Deine Begeisterung ist schlecht, deine Liebe für etwas ist schlecht. Du sei mal weniger, sei mal ruhig, fall mal nicht auf, geh mal weg und so weiter und so weiter. Ne? Und da das immer auf den Deckel zu kriegen, ne?
Mhm.
Da fängt man an, sich selbst ganz hart zu hinterfragen und zu sagen, ja gut, vielleicht muss ich einfach weniger sein. Und dann schneidest du ja eigentlich das bei dir selber ab, was deine Lebensfreude ausmacht, deine Begeisterung, deine Passion, dein Involviertsein. Das ist ja, das kommt ja aus einer Freude heraus, aus einer Passion. Das ist Lebensenergie.
Mhm.
Und wenn man das versucht abzuschneiden, schneidet man sich von der eigenen Energie ab, von dem eigenen Treibstoff. So als ob du den Hahn so zudrehst, weißt du? Und das Verrückte ist, dass es ja meistens noch nicht mal dazu führt, dass die Leute dann sagen, jetzt bist du ein liebes Mädchen oder jetzt bist du ein lieber Junge, jetzt mögen wir dich. Also die Leute mögen dich immer noch nicht.
Du kannst
Leute so finden dich immer noch scheiße.
Voll, du kannst das sowieso niemandem recht machen. Aber weißt du, was total lustig ist? Das ist jetzt Jahre her. Darius, mein Mann, ist ja sehr outspoken, wenn es um politische Themen geht und Themen, die ihm wichtig sind und sich gegen Rechts und gegen Sexismus, gegen alles auszusprechen. Er ist einfach lauter. So. Und ich weiß noch, es gab so befreundete DJs, die ganz nett sind und so, die sich aber so darüber das Maul zerrissen haben und dann gesagt haben, ja, der ist voll nervig, der ist immer so aggressiv und so laut und so. Und ich habe das ja voll gefeiert. Also eine große, ich liebe ihn wegen vielen Dingen, aber eine Sache, wofür ich ihn am meisten liebe, ist, dass er so leidenschaftlich ist mit allem. Ob es Fußball ist oder Politik, weißt du, so. Ja. Ich liebe das, weil ich bin ja auch so.
Ja, ja.
Und ich kann mich auch total aufregen über Dinge und so, wenn es meine Leidenschaft ist. Und ich fand das so schlimm. Ich war so wütend darüber. Aber ich habe mir selten darüber Gedanken gemacht, das, was du gerade sagst, dass mir das so oft passiert ist.
Ja.
Bis jemand mal zu mir gesagt hat, ja, übrigens, es wäre gut, wenn du dich mal zurücknimmst. Du bist immer so, du gehst immer so weit nach vorne. Und dann habe ich es einmal gemacht. Ich werde das nie vergessen. Ich habe das dann einmal gemacht und dann hat meine Freundin, mit der ich auch zusammengearbeitet habe, mich echt gefragt, ob ich krank bin, warum ich nichts gesagt habe. Und dann habe ich ihr gesagt, was ich als Feedback bekommen habe und sie war total geschockt, weil sie gesagt hat so, nein, das macht dich total aus. Und mein Problem damit ist immer, und ich will gar nicht auf dem Thema Diversität grundsätzlich so rumhacken, ist, warum können wir nicht akzeptieren, dass wir alle, wie so, wenn du kochst, so bestimmte Ingredients sind, die es viel geiler machen und viel leckerer sozusagen, wenn wir alle so unterschiedlich sind. Weißt du?
Du hast eben auch was ganz Wichtiges gesagt. Du hast gesagt, ey, meine Superpower ist eben, dass ich Fan bin, dass ich begeistert
Voll.
Bin. So, ich möchte ja, also ich habe ja Interesse daran, eine Freundin Marina zu haben oder eine Geschäftspartnerin Marina zu haben, die in ihrer Power ist, in ihrem Licht. Und ich habe ja Bock darauf und ich sage, geil, lass uns was zusammen machen. Dann möchte ich ja mit dir was machen, eben weil du genauso bist, wie du bist. Weil es gibt ja auch noch drei andere Leute, die einen ähnlichen Job machen. Und da kann man ja sagen, du, die Person liegt mir lieber oder die Person liegt mir lieber. Ne? Aber das ist ja das Schöne, dass man das irgendwie picken kann. Und ich glaube, in deinem Fall, du bist ja, ich finde, du bist ein glänzendes Beispiel dafür. Weil ich ganz, also die meisten Artists, die ich kenne, wollen unbedingt mit dir zusammenarbeiten. Genau deswegen, weil sie wissen, das ist eine Person, die sagt mir die Wahrheit. Aber sie sagt mir nicht die Wahrheit, weil sie frech sein will und sich aufspielen will oder sonst was. Sondern sie sagt mir die Wahrheit, weil sie irgendwie mich liebt oder weil sie mich respektiert. Und weil, da können wir uns streiten, ja. Mhm. Aber sie sagt mir ihre Wahrheit. Dann sage ich ihr meine und dann kann man sich streiten. Absolut. Oder man trifft sich in der Mitte. Aber zumindest hat man jemanden, der genauso daran interessiert ist. Und dann kann man sich auseinandersetzen. So. Und ich finde, du bist eigentlich ein sehr, sehr, sehr krasses Beispiel dafür, wie eben dieses Stehen zu diesen Qualitäten dann auch genau die Leute auch anzieht, die Lust haben, mit dir was zu machen und wo das dann irgendwie auch passt. Weißt du? Ich habe das Gefühl, dass so, das ist eben diese Außenwahrnehmung und Selbstwahrnehmung, ne? Seit ich dich kenne, hatte ich zum Beispiel nie das Gefühl, dass du ein Mensch bist, der jetzt wahnsinnig krass bei Leuten aneckt oder sowas. Ich habe immer gedacht, ey, Marina, die hat ihren Scheiß so am Haken und Leute feiern sie alle und so weiter. Und das ist wieder total interessant, das dann auch wieder zu sehen. Weil durch meine Brille war das halt so, ey, hier ist eine Person, die hat eine Linie und der vertraue ich und so weiter. Ne? Und auch das ist verrückt, ne? Weil, wie ich das eben bei dir gehört habe, du hast dich ganz lange damit beschäftigt. Und natürlich auch, weil du ein reflektierter Mensch bist, weil du an dir arbeiten möchtest. Du hast dich lange und viel damit beschäftigt, was ist an mir falsch? Was kann ich besser machen? Wie kann ich irgendwie besser irgendwo reinpassen? Und so weiter und so weiter. Und derweil waren die ganze Zeit schon Leute da, die dich genau dafür gefeiert haben, wie du warst. Aber der Fokus lag vielleicht eine Zeit lang mehr darauf, okay, wie kann ich meine, in Anführungsstrichen, vermeintlichen Schwächen ausbessern und so weiter. Ne? Und dann kamen halt diese ein, zwei Erlebnisse oder dieses Telefonat, wo jemand halt auch, wo, oder in diesem Fall halt unser Freund Patrick, dir gesagt hat so, ey, bist du bescheuert? Wir wollen dich doch genauso, wie du bist. So.
Ja, weil Patrick, und das ist immer das Lustige, und erstmal vielen Dank, weil mir bedeutet es eine Menge, das von dir zu hören. Weil das Lustige ist ja, dass ich, guck mal, wenn du Interviews gibst, oder als ich angefangen habe, Interviews zu geben und so mit Presse und so zu tun hatte, ich hatte ja sehr oft das Gefühl, die Leute wollen ja eigentlich immer mit mir darüber sprechen, wie ist es eigentlich als Frau mit Rappern zu arbeiten, Menschen, die aus dem Hip-Hop-Umfeld kommen. Mhm. Und die waren immer sehr schockiert, wenn ich ihnen gesagt habe, die Künstler sind alle toll. Also es gibt auch Leute, die ich nicht mag, aber mit denen habe ich einfach nie gearbeitet. So.
Ja, ja.
Weil genau das, was du gesagt hast, wir ziehen uns gegenseitig an, weil wir können auch streiten und wir können anderer Meinung sein. Aber es ist immer so eine Art, deine Leidenschaft meets meine Leidenschaft und wir wissen, wie es ist. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass wir vielleicht auch uns härter, weil wir härter arbeiten mussten, als weißt du, als Kunst wahrgenommen zu werden, als Mensch in der Branche wahrgenommen zu werden und so. Und da hatte ich nie dieses Problem. Ich hatte nie dieses Problem anzuecken bei den Künstlerinnen, weil die wussten, wie du gerade gesagt hast, so, die ist halt, die hat nicht ein zu großes Ego, die feiert ja selber, was ich mache. Und die kann mir das auch noch irgendwie an einem Beispiel zeigen. Aber der Patrick gehört ja auch zu dieser Riege Mensch, weißt du, der das auch kennt.
Um einmal ganz kurz für die Leute aufzulesen, zum Beispiel Patrick, ne? Da wir sprechen über einen Menschen namens Patrick Mushatzi-Kariba, der in der Musikindustrie schon ganz lange tätig ist, der Napster damals mitgegründet hat, das böse Napster.
Obwohl er so jung ist, natürlich.
Ne, obwohl er sehr, sehr, sehr jung ist. Und dann auch eine Zeit lang bei einem großen internationalen Gadget- und Musikkonzern gearbeitet hat. Und dann eine Zeit lang jetzt Deutschland, Österreich und Schweiz einen großen Musikkonzern geführt, also die Sony, wo du auch gearbeitet hast. Und der aber auch quasi eben auch ein Mensch ist, der nicht nur Business durchgespielt hat, sondern eben auch sehr klare Werte hat und auch irgendwie auch ein Freund von uns
voll.
Beiden.
Voll, und er ist ja ein sehr gutes Beispiel. Ich kannte ihn ja vorher schon ein bisschen. Aber ich sag ja, der Grund, warum ich mich auch für die Sony entschieden hatte, war, weil da jemand saß, der für seine Haltung und seine Werte sich immer einsetzen wird. Und der Menschen halt unterschiedlich, also der keine Unterschiede macht, will ich sagen, bei Menschen, sondern der das genauso akzeptiert, dass wir alle unterschiedlich sind. Aber es ist wirklich so, weil du gerade gesagt hast, das war dir vielleicht nicht bewusst, dass ich anecke. Ich glaube auch nicht, dass ich bei Künstlerinnen angeeckt bin. Ich glaube, oft war es wirklich so, dass Menschen, mit denen man zusammengearbeitet hat, und das sind nicht so viele gewesen, es sind auch viele tolle Menschen dabei, die irgendwie das Gefühl hatten, dass ich ihnen was wegnehmen will oder dass ich einfach nur mein Ego durchspielen will, sozusagen. Und das stimmt ja einfach nicht. Die haben aber, glaube ich, nie zugehört und sich gefragt, diese Superpower-Fan sein, ist vielleicht was Gutes. Also für die war es eher so wahrscheinlich, was quatscht du mich hier vor? Ich habe die Erfahrung, ich habe das schon 1000 Mal gemacht. Und das habe ich mir immer geschworen, dass ich, wenn ich mit jüngeren Menschen arbeite, das immer zulassen werde. Dass so Fanliebe und Passion und Leidenschaft, ich es immer aufsaugen werde und genau da platzieren werde, weil das ist als Künstler und Künstlerin, wenn du in den Raum kommst und jemand kann dir in die Augen gucken und sagen, lass uns das unbedingt so machen, weil es wäre so geil, deine Fans würden sich freuen, weil bei der Kampagne, guck mal, ich zeig dir was, da haben wir es auch schon mal gemacht, es wäre perfekt für dich, einfach viel cooler ist, weil du das Gefühl hast, okay, es checkt mich jemand, weißt du? Und das ist ja auch, was ich gesagt habe, wenn ich jemanden nicht gecheckt habe, habe ich mich auch zurückgehalten und habe gar nichts gesagt, nicht daran gearbeitet, weil ich das ganz schlimm gefunden hätte, wenn ich so getan hätte, als ob.
Was war deine erste Berührung mit der mit dem Job, mit dem Musikbusiness?
Ey, also wirklich, das ist sehr lustig. Ich war ein ganz großer MC René-Fan. Mhm. Ich war ja Fan von dir, von MC René, von Mose. Ich hatte ja so meine Lieblingsrapper. Und MC René war auch so mit in meiner Top-5-Liste. Und der hat ein Breakdance-Event in Berlin moderiert.
Okay.
Und da wollte ich hin und habe meine Freundin eingepackt. Aber ich hatte vergessen, dass ich ja voll socially awkward war und auch mit niemandem rede und schon mal gar nicht Hallo sage, wenn ich jemanden nicht kenne. Also saß ich da an so einem Tisch und einfach mit niemandem gesprochen und dann hat sich jemand mir gegenüber gesetzt und hat sich einfach mit mir unterhalten, hat so voll viele Fragen gestellt, war voll interessiert. Das war Yusuf Hamuda. Und am Ende des Tages haben wir darüber gesprochen, dass ich Buchhaltung kann.
Yusuf Hamuda übrigens, der letzte Gast in meinem Podcast gewesen ist.
Das ist so krass.
Also die letzte Podcast-Folge könnt ihr, wenn ihr zuhört, auch nochmal reinhören. Da habe ich genau mit ihm gesprochen. So.
Ja, okay. Ganz wichtiger und großartiger Mensch, weil das war so ein Mensch, und das meine ich, dem war scheißegal. Der hat, glaube ich, noch nie ein Zeugnis von mir angeguckt. Ich glaube, ich habe ihm noch nie eine Bewerbung geschickt am Anfang oder so. Der hat was gehört, gesehen und gesagt, komm mal. Und dann habe ich da angefangen, Marrakesch Music mitzuarbeiten und der hatte eine Agentur gegründet, die hieß Panorama 3000. Und diese Agentur hat, das hieß damals New Media Agentur, es war noch vor Social Media. Und da hast du halt alles gemacht, im PR, Guerilla-Marketing, also so alles, was anfiel. Und irgendwann ist der krank geworden und hat mich zu sich gerufen und hat dann gesagt, ja, du machst jetzt PR. Du kannst das. Der hat halt einfach voll an mich geglaubt und ich war so, ist der verrückt? Und es ist witzig, weil ich habe es gestern vorgelesen und da ist es mir wieder bewusst geworden, weil so eine junge Generation, die natürlich mit WhatsApp und Insta und so aufwächst, weißt du, die schreiben manchmal so in ihren Status so, I hate phone calls, so write me. Zu der damaligen Zeit, deinem Chef zu sagen, dass du Angst vorm Telefonieren hast, ich wusste gar nicht, wie ich ihm das sagen soll. Mm. So, ich hatte voll Angst vorm Telefonieren. Anyways, er hat mich dann ins kalte Wasser geworfen, gesagt, nee, du machst das jetzt hier. Und ein paar Monate später hat er einen Satz zu mir gesagt, der alles verändert hat. Ich kam zu ihm, habe gesagt, ich schaffe nicht mehr beides, ich kann nicht hier irgendwie arbeiten und mein Abi nachholen. Und hat er zu mir gesagt, ich habe das noch nie zu jemandem gesagt, aber schmeiß dein Abi, weil du hast deine Passion gefunden.
Mm.
Das war der Anfang meiner Karriere und meine erste Künstlerin war Janet Biedermann.
Bravo.
So, das war geil. Ich beschreibe es ja auch im Buch. War echt, also ich dachte zu dem Zeitpunkt, PR, ich bin einfach die schlechteste Promoterin der Welt. Ich kann nicht telefonieren, ich mache voll viele Fehler. Aber irgendwann habe ich sie auf einem Sony-Event getroffen, bin hingegangen und habe ihr das erzählt. Und es war voll der Full-Circle-Moment, weil es war so schön, ihr zu sagen, so, wie wichtig es mir war damals. Aber auch, dass ich echt, ich habe so viel Mist gebaut bei der ersten Kampagne. Ich habe das Angebot für die Plattenfirma mit an Medienpartner verschickt und so, anstatt die Artist-Bio. Weil es gab ja noch keinen WeTransfer. Also das war auf jeden Fall mein erster Job sozusagen, der dann ernst wurde. Und dann hat er mich irgendwann angerufen. Das werde ich einfach nie vergessen. Ey, was sagen wir zu Azad? Ich so, willst du mich verarschen? Ich bin voll der Fan. Er so, okay, dann machen wir jetzt die Promo. Und dann fing es an. Und dann habe ich angefangen, erstmal natürlich nur für die Majors, die Rap-Artists zu machen, weil das war damals, es gab ja auch Shirin Kürten, die dann ja eher mit, auch mit Indie-Labels und so gearbeitet hat. Und dann hat man irgendwann, glaube ich, gemerkt, man braucht gar keinen Mainstream-Promoter und einen Rap-Promoter zusammentun, weil irgendwie konnte ich beides. Und dann hat es irgendwann begonnen.
Da stecken für mich voll viele geile Sachen drin. Das eine ist dieses Failing forward, also so wirklich so Scheiße bauen, aber weiter geradeaus, so, ja. Die falschen E-Mails verschicken, nicht telefonieren, wollen, können und so weiter. Aber dann irgendwie zu sagen, okay, man macht es jetzt einfach und man springt über diesen Schatten und man probiert es mal. Und eine zweite Sache, die da aber wirklich drinsteckt, die jetzt auch öfter aufgetaucht ist, ist ein bisschen, glaube ich, das Mentoren- und Mentorinnen-Konzept.
Ja.
Nämlich die Wichtigkeit davon, Menschen zu haben, die einen auch mal an die Seite nehmen und sagen, pass auf, du kannst das. Mhm. Ich glaube an dich. Du machst das und ich gebe dir jetzt diese Verantwortung. Oder ey, bist du bescheuert? Bitte sei, wie du bist, weil dafür lieben wir dich. Und du warst ja in dieser Rolle ganz oft auch für Künstlerinnen und Künstler, mit denen du zusammengearbeitet hast. Aber jetzt ist ja eigentlich wirklich der nächste Step erreicht. Du hast ein Buch geschrieben und in diesem Buch hast du ganz viele Anekdoten aus dieser Zeit erzählt, aber was ich so toll finde, niemals auf Gossip. Sondern wenn du von Anekdoten erzählst oder wenn du von Situationen erzählst oder von Leuten, auch namentlich Leute nennst, dann ist es immer, weil du das als Beispiel für etwas Bestimmtes heranziehst, für ein größeres Prinzip oder für eine bestimmte Art, mit Dingen umzugehen. Und dann sagst du, ey, und ich sag das nicht nur, ich habe auch die Beweise dafür, weil guck mal, A, B, C und die Person und das und hier haben wir das gemacht. Ist mir unglaublich sympathisch. Und du trittst ja jetzt dadurch auch in die Rolle eigentlich nicht nur einer Mentorin für Leute, mit denen du zusammenarbeitest, sondern vielleicht auch für Menschen, die dieses Buch lesen und die vielleicht, ob sie ins Musikbusiness gehen oder vielleicht an einer anderen Stelle stehen und in einem anderen Job was machen wollen, aber sagen so, ey, die Life-Story interessiert mich und so weiter. Glaubst du, aus deinen Erfahrungen damit, was Mentoren und Mentorinnen bei dir ausgelöst haben und was du jetzt auch in dein Buch gepackt hast, das sind ja schon die 20, da sind schon die 20 Top-Lines drin quasi. Aber gibt es eine Essenz? Gibt es so diesen, also, Elevator-Pitch ist so ein scheiß Wort, aber wenn jemand zu dir kommen würde und sagen würde, hey Marina, ich bin in einer schwierigen Situation und ich weiß nicht, ob ich da, 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 da und so weiter und du hättest wirklich irgendwie eine Minute oder zwei Zeit, um diesem Menschen was mitzugeben. Was wären die Sachen, wo du sagst, ey, das ist das absolute A und O, das Wichtigste. Here you go. Run with it.
Ja, also Zum einen muss ich sagen, ich finde es voll schön, dass du darauf, also dass du das auch gerade mit den Mentorinnen angesprochen hast, weil, guck mal, ich hatte halt ein Schweineglück, weil ich so früh in meiner Karriere Josef Hamuda getroffen habe. Weil zwei Sachen. Das Konzept des Lobens, der hat nicht nur gefeedbackt, wenn du was Kacke gemacht hast, der hat dich krass gelobt.
Erzähl mir mehr darüber, denn viele Leute sagen ja, ja, man soll nicht zu viel loben, bla 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 und so. Ne?
Gibt's das ja auch ist so diese ein Philosophie. Bullshit. Weil, guck mal, gerade in unserer Industrie ist es so, dass ich sage das auch immer wieder und das finde ich ganz traurig, weil das mit mir so viel gemacht hat, ist, eigentlich neigen wir viel mehr dazu, jemandem zu schreiben, wenn etwas nicht gut gelaufen ist, als uns mal hinzusetzen und zu sagen, ey, das ist richtig geil. Mhm. Und dieses Glück, dass ich so früh auf jemanden getroffen bin, der nicht mein Meister sein wollte, sondern einfach nur mein Mentor, besonders in der Hinsicht zu sagen, du hast ein verzerrtes Bild von dir, ich zeig dir mal, was du wirklich bist und was du kannst. Und ich bin an deiner Seite und ich stehe auch hinter dir wie eine Eins, aber du bist einfach gut. So. Und der mich auch wirklich immer gelobt hat. Das hat sehr, sehr viel mit mir gemacht. Und das war etwas, was ich immer sein wollte, wenn ich mal jemanden hätte. Es war auch das Prinzip, was ich krass durchgesetzt habe bei mir im Team, als ich ein Team geleitet habe. Ich habe genauso gefeedbackt, wenn es positiv war, sogar mehr, als wenn es negativ war, weil mir das wichtig war. Weil guck mal, wir werden alle nicht reich mit dem Job, den wir machen. Wir machen alle aus einer Leidenschaft heraus. Wir sitzen nicht bei, wir sind keine Broker. Man muss es einfach machen, weil du deine Seele da reinpackst. Weißt du, nicht nur die Künstlerinnen selber, sondern die Menschen, die an diesen Themen arbeiten, an diesen Projekten, an diesen Alben, das sind Menschen, die ihre Seele mit reinpacken. Das ist zum einen das eine. Und das andere ist, deswegen wollte ich auch dieses Buch machen, weil ich habe zweimal in meinem Leben dieses Glück gehabt. Einmal Yusuf und dann auch Patrick, der auch nicht mein Meister sein wollte. Der wollte keinermanns Meister sein. Aber er war dahingehend ein Mentor, weil wenn du dir vorstellst, du bist ein junger Mensch und du möchtest dich in so einem Unternehmen bewerben und du hast aber das Gefühl, wer sieht denn aus wie ich und wer redet wie ich und wer ist wie ich? Und dann sitzt da einfach so eine coole Botte mit einem Biggie-Pulli oder mit einem 3P-Pulli oder mit einem Curls-Pulli und hat aber so ein Herz und eine Passion und ein Wissen und kann so ein Unternehmen leiten, Jackpot. Dann weiß ich, ich bin da gut aufgehoben. Und deswegen habe ich dieses Buch gemacht, weil ich dachte, zum einen, weil ich auch immer viele Nachrichten bekomme, so, ey, scheiße, das will ich unbedingt mitgeben. Ich will unbedingt, dass Leute wissen, es gibt diese Menschen, es gibt diese Mentorinnen und auch vielleicht nicht nur die, die es lesen, die dann sich davon angesprochen fühlen, mich als Mentorin oder so oder Role Model zu sehen, sondern bitte auch Leute, die es lesen sollen, die vielleicht über sich dann erkennen, okay, eigentlich muss ich auch mehr ins Licht treten, weil ich könnte auch ein Role Model sein. Oder vielleicht lobe ich nicht genug. Oder weißt du, auch das Learning wäre mir schon wichtig. Ich glaube, die Essenz, die ich immer mitgeben würde aus dem Buch, und ich glaube, das ist auch das, was, um was es am meisten geht für mich, ist die Authenz.
Mhm. Weil ganz kurz, Authenz eingehakt. Du sagst es so schön in deinem Buch. Natürlich ist das korrekte Wort Authentizität, ja. Wissen wir alle, unaussprechlich. Und du hast einfach den Hip-Hop-Move gemacht und hast gesagt, pass auf, bei mir heißt es Authenz. Das ist hier, Deutsch wird von uns gemacht.
So.
Und ich nenne das jetzt Authenz und dann haben es alle einfach und ab geht's so. Ja,
ja? Ja Pech, wenn ihr mir ein Buch, wenn ihr mir gebt, wenn ihr mir die Möglichkeit gebt, ein Buch zu schreiben, dann schreibe
ich es ab. Genau. Aber da sagst du, genau. Ich wollte dich nicht da unterbrechen. Ja. Ich wollte nur den Leuten jetzt erklären, nee, das ist kein Fehler. Das gehört so.
Das gehört so. Weil wirklich, ich glaube, wenn du immer du selber bist, immer und immer auf dich hörst und deinen Weg so gehst, wie du ihn gehen möchtest, dann wirst du auch in Situationen, wo du nicht weiter weißt, je älter du wirst, auch immer wissen, es gibt sowieso keine Garantie. Aber weißt du, ich habe das mal so erklärt, das ist wie, stell dir vor, morgen hätte ich einen Boxkampf. Und wenn ich mich richtig vorbereitet habe, wenn ich alles gegeben habe, wenn ich da reingehe und weiß, ich bin krass trainiert und ich verliere, dann verliere ich. Aber ich werde mich nicht hinsetzen und sagen, ich habe mich trainiert. Ja, kein Wunder, dass das passiert ist. Ich werde mich nicht ärgern. Wenn du immer du selber bist und Dinge funktionieren nicht oder sie laufen mal nicht so, wie du möchtest oder irgendwas fehlt auch mal, wirst du aber nie wirklich dolle drunter leiden, weil du weißt, dafür habe ich mich nicht verbiegen müssen. Ich habe es gemacht, wie ich es machen will. Weißt du, Künstlerin, sage ich das immer. Renne keinem Trend hinterher. Mach deine Songs nicht, wie Spotify Modus Mio sie haben will. Tu es nicht. Bringe, oder wie die Industrie das will. What the fuck? Bring deine Musik so raus, wie wenn du sie in 10 Jahren nochmal hörst, sagen kannst, krass, was ich da geschrieben habe. Weil du eh nicht weißt, ob es erfolgreich wird. Es gibt Variablen im Leben, die haben wir nicht im Griff. Weißt du, wir können vorbereitet sein, wir können trainiert sein und so, aber es gibt Variablen, die haben wir nicht im Griff. Und genau so ist es im Business. Du hast nicht alles im Griff. Es
kann wahrscheinlich immer in allen Jobs, in allen Berufen, in allen Momenten, wo jemand was zur Passion, seine Passion zum Beruf machen will oder wo jemand sich irgendwie überlegt, ey, wechsle ich den Job und so weiter, ist, glaube ich, genau dieser Knackpunkt so, hey, versuch das Allerbeste zu machen, so wie es dir passt, so dass selbst wenn du nachher dahin kommst und merkst, ist doch ein Kackjob, dass du sagst, ey, aber ich habe versucht, mein Bestes zu geben, ich habe nach meinen Bedingungen gehandelt, gut, wechsle ich halt oder was auch immer so, ne? Und genauso wie mit der Musik, ja, das ist absolut wahr.
Ja. Und natürlich tut es dann trotzdem weh, wenn es nicht funktioniert.
Klar.
Aber glaub mir, wenn ich heute zurückblicke, es gibt Dinge, wo ich denke, scheiße, Mann, das habe ich nicht gemacht oder das habe ich nicht bekommen oder ich habe immer noch nicht das oder so. Aber ich weiß immer, in 5 Minuten später sage ich mir, ja, aber ich bin halt meinen Weg gegangen. Dafür sind andere Dinge passiert. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, dieses authentische Selbst. Weil wenn du diesen Weg zu dir gefunden hast und weißt, wer du bist, egal was passiert, und wenn es möglich ist, such dir Allies. Also such Menschen, die dir ähneln.
Die richtigen Verbündeten
und sprich es mal aus. Weil oft habe ich das Gefühl, ich habe das gelernt, vieles, was in meinem Kopf stattgefunden hat, war dann gar nicht so, wenn ich es ausgesprochen habe, war dann nicht mehr so schlimm oder andere haben es anders gesehen oder so. Hab keine Angst. So hab weniger Angst und dieses Gefühl von, oh, ich darf darüber nicht reden, weil mir sagen viele immer, boah, du bist so ehrlich in dem Buch. Sprech es aus. Wenn es ausgesprochen ist, dann ist es nicht mehr so schlimm, oft, finde ich. Das war ein ganz wichtiges Learning für mich, weil ich so viele Selbstgespräche mit meinem Kopf und meiner inneren Stimme geführt habe und fast daran zugrunde gegangen bin. Und seitdem ich gelernt habe, es auszusprechen, ist es schon besser.
Perfektes Schlusswort. Da ist auch die Tür nebenan aufgegangen.
Ja.
Ich hätte noch eine letzte Frage, obwohl das viel mehr... Eigentlich muss man das stehen lassen, aber ich habe mich auf diese Frage gefreut, ganz egoistisch. Du hast jetzt ein Buch geschrieben, 20 Regeln, 20 Lehren und sehr viel über dein Leben drin, über deine Erfahrungen drin. Mal angenommen, du würdest ein zweites Buch schreiben, was wäre der Titel oder das Thema vom ersten Kapitel?
Oh, ich finde die Frage so geil. Weil ich mir wirklich, also nicht, weil ich es vorhabe, sondern weil ich mir wirklich darüber Gedanken gemacht habe. Ich glaube tatsächlich, mein erstes Kapitel wäre das Thema Midlife Crisis. Weil ich würde es ja nicht morgen schreiben. Es würden ja ein paar Jahre vergehen. In diesen paar Jahren würde ich gerne rausfinden, ob die Entscheidungen, die ich besonders in diesem Jahr gefällt habe, ob die wirklich nur aus der Haltung und meinem Wertesystem und wie ich bin heraus getroffen wurden oder ob ich auf einmal so eine Midlife-Crisis habe, aber anstatt in Clubs mit Jungs zu knutschen, irgendwie beruflich das Gefühl habe, einen zweiten Frühling zu brauchen. Ich möchte das gerne rausfinden und wenn, dann wäre das mein erstes Kapitel.
Geil. Ey, ganz vielen lieben Dank.
Boah, danke, dass ich hier
sein durfte. Schön, dass du da warst.
Danke dir.
Perfekt.